Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt eine Kollegin, die lange für ProSieben gearbeitet hat, eine überzeugte Bergdorferin ist und seit 2023 FDP-Vorsitzende in Hamburg. Bei mir sitzt Sonja Jakobsen. Frau Jakobsen, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, als FDP-Chefin hier im Podcast, das ahnen Sie schon, geht ganz locker los mit den 5 Fragen. Ihre Lieblingsstadt dürfen Sie mir verraten.
Ja, das ist ja nicht leicht.
Nicht leicht?
Entschuldigung, das ist ja nicht schwer. Hamburg natürlich. Also ich bin hier aufgewachsen und dann bin ich, wie man das als Hamburger so macht, ziemlich viel rumgekommen. Also irgendwie Berlin, Leipzig, Köln, München,
Düsseldorf
London.
Auch, ne?
Düsseldorf bin ich geboren. Da muss ich aber ehrlich gesagt gestehen, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, weil wir sind
vielleicht
da weg.
Ganz gut.
Wir sind da weg, da war ich halt 3,5 oder so. Da hat man natürlich nicht so viel Erinnerung. Also ein paar kleine Sachen, die weg, Männer erinnere ich noch. Die fand ich toll. Aber ansonsten ist nicht viel Rheinisches in mir, obwohl man mir sagt, ich wäre offen und fröhlich. Aber ich wollte eigentlich, 25 Jahre habe ich immer versucht, wieder nach Hause zu kommen. Und als mein Sohn dann in München aus der Kita kam und sagte, Mama, die Kuh braucht Ahoi, da habe ich gedacht, nee, Minjong, Ahoi ist was ganz anderes. Wir müssen zurück nach Hamburg.
Und dann ist es Bergedorf geworden.
Das, wir haben uns viel angeguckt in Hamburg und haben uns in Bergedorf so ein kleines bisschen verliebt. Und wir leben da und fühlen uns da sehr wohl.
Was macht den Reiz aus?
Also was ich an Bergedorf so schätze, ist dieses Stadt-in-der-Stadt-Gefühl. Also insofern ist Bergedorf auch mein Lieblingsstadtteil. Damit hätten wir die nächste Frage dann gleich mit abgedeckt. Weil in Bergedorf hat man alles. Wir haben eine Kaffeerösterei und die hatten wir auch schon, bevor das hip wurde, dass man in die eigene Kaffeerösterei ging. Wir haben einen der ältesten Weinkeller Hamburgs und wir hatten sogar mal eine Tabakfabrik. Also alles, was man für ein gesundes Leben braucht.
Das klingt interessant. Was ist denn Ihr Lieblingsgebäude in der Stadt?
Die Petrikirche.
Die Petrikirche.
Die Petrikirche. Ich mag die Petrikirche einfach sehr. Die ist so unaufgeregt und die steht da und scheint zu sagen, ich war schon immer hier, keine große Sache, ich bin halt da. Und persönlich habe ich da einfach auch eine Verbindung zu. Ich war als Kind bei den Quempass-Sängern und Weihnachten mit einer Kerze in der Hand singend durch das dunkle Kirchenschiff zu schreiten, das hat schon was.
Das ist ja sehr bescheiden für eine FDP-Chefin, nicht das Rathaus zu benennen.
Naja, ich bin Historikerin. Also das Rathaus ist ein schönes Gebäude, aber bauhistorisch ist es eigentlich nicht so spannend.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Stadt?
Also das ist kein konkreter Ort. Für mich ist das an der Elbe. Also und egal wo an der Elbe. Ich liebe diesen ruhigen, großen Strom einfach. Also ich fahre in Bergedorf ganz oft mit dem Rad an die Dove-Elbe runter und dann immer Richtung Innenstadt. Dann kommt man irgendwann tatsächlich in der Hafen City an und das ist einfach wunderschön. Und nachts auf dem Rückweg, wenn dann der Mond auf dem schwarzen Wasser sich spiegelt, das berührt mich immer wieder.
Und die letzte Frage ist die nach dem Gebäude, was Sie abreißen möchten.
Ja, da würde ich jetzt mal sagen, ich finde, in Hamburg wird viel zu viel abgerissen.
Ach, das sagen alle.
Ja, es ist ja, man sagt ja,
nur ein Haus
man abreißen. Sagt ja auch spöttisch die freie und Abrissstadt Hamburg, ja. Natürlich muss man Bausünden auch mal korrigieren können. Das ist nicht die Frage, aber das muss man sich im konkreten Fall angucken. Denn viele von den Häusern, die wir heute als hässlich empfinden, die waren das ursprünglich gar nicht. Die sind irgendwann mal fies verkleidet worden. Zum Beispiel die Cityhöfe, das wäre jetzt so ein Bau gewesen. Wenn man sich da die Entwürfe anguckt, und alte Fotos, die hatten schon was, diese Nachkriegsmoderne, der Aufbruch in eine bessere Zeit, wie so Kiemen, durch die die Stadt Luft bekommt, mehr Struktur als Ornament, die hätte ich wirklich gerne zu alter Schönheit restauriert, statt sie einfach platt zu machen und mit einem gesichtslosen Backsteinbau zu ersetzen.
Da werden Denkmalschützer laut klatschen. Aber gut, ich sehe schon, auch Sie wollen nicht abreißen. Dann fangen wir doch mal an. Das Interessante ist ja, wir haben in Berlin eine Ampelkoalition und in Bergedorf eine Ampel. Sagen Sie doch mal, was kann die Berliner Ampel von Ihnen lernen?
Na, die haben es uns ja nachgemacht. Wir haben ja schon seit Anfang 2020 eine Ampel in Bergedorf.
Wer macht es denn besser?
Das ist schwierig. Kommunalpolitik ist ja ein bisschen versöhnlicher. Da kann man auch mal über den Schatten springen. Und da gibt es die drolligsten Konstellationen. Da gibt es ja auch Menschen, die schon in jeder Partei waren. Insofern finde ich, ist es unfair, das mit der Bundespolitik zu vergleichen. Was wir tatsächlich geschafft haben, ist, uns in einer sehr, sehr wichtigen Frage zusammenzuraufen. Und das ist eben eines der größten Neubauprojekte der Stadt, ich glaube sogar Deutschlands, Oberbillwerder. Das war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieser Koalition. Und das haben wir meines Erachtens wirklich gut hingekriegt.
Wenn man davon ausgeht, dass Sie das gut hinbekommen haben, kann man ja sagen, in Bergedorf bekommt man Kompromisse hin, die auch nach vorne gehen. Das vermisse ich als politischer Beobachter in Berlin durchaus.
Na, ich muss jetzt sagen, also die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten war immer von Fairness geprägt. Da kann ich, also mit denen würde ich jederzeit wieder zusammenarbeiten, weil wenn man mit einem Sozialdemokraten zumindest in Bergedorf einen Handschlag hat, dann hat man einen Handschlag. Das kann ich jetzt von meinem grünen Koalitionspartner nicht ganz so sagen. Und das ist, ich sage immer etwas spitzzüngig, es ist so ein bisschen wie mit einem sehr unordentlichen Menschen in der WG zu wohnen. Der versteht überhaupt nicht, was man von ihm will, wenn man sagt, das geht so nicht. Und das ist sehr, sehr herausfordernd. Es ist auch wahnsinnig zeitraubend, immer wieder alle Deals nochmal neu aufzuknüpfen. Da geht man um 12 mit dem Handschlag nachts auseinander und klappt morgens den Rechner auf und dann ist da eine E-Mail von 6:27 Uhr. Ich habe da jetzt nochmal drüber geschlafen, ich bin da jetzt doch nicht so glücklich mit. Das ist einfach sehr, sehr zäh und ich empfinde das auch als nicht fair.
Ich hatte in Berlin die Wahrnehmung, dass da die FDP so ein bisschen so funktioniert, dass sie so um 6:27 Uhr den Rechner anmacht und sagt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Stichwort zum Beispiel Rentengesetz, Stichwort Bürokratisierung, Stichwort Lieferkettengesetz.
Ja, also da muss ich sagen, dazu bin ich nicht tief genug drin in der Berliner Politik. Ich kenne es von beiden Seiten. Die Grünen sagen, die FDP war es, die FDP sagt, die Grünen war es. Und die SPD macht den ruhigen Großvater, der sagt, wenn ich nichts sage, kann ich ja nichts verkehrt machen. Das ist natürlich keine gute Dynamik, um ein Land in einer Krise zu führen, das muss man ganz klar sagen. Als FDPlerin sehe ich natürlich und auch in meiner Erfahrung hier in Bergedorf sehe ich den schwarzen Peter dann natürlich nicht bei uns. Ja, aber das ist die Wahrnehmung, die im Land wohl vorherrscht. Das ist schade. Ich nehme jetzt das Beispiel mit der Kindergrundsicherung und Lisa Paus. Das war ganz klares Foulplay, auch über die Presse und zwar von den Grünen. Insofern weiß ich nicht. Also ich würde mir auch wünschen, dass da ein bisschen ruhiger regiert wird. Dafür müsste aber, glaube ich, die SPD einfach ihre als größte und stärkste Fraktion ihre Machtrolle auch, ihre Machtposition klarer wahrnehmen. Denn das ist ja immer, wenn, also Macht, die sich zurückhält, das ist so, ne, wer im Konflikt sich neutral erklärt, ergreift die Partei des Stärkeren. Und da Grün und FDP so relativ gleich aufliegen in dieser Koalition, führt das dann eben zu nichts.
Wir haben ja auch nicht den bundesweiten Ampel-Podcast hier, sondern Was wird aus Hamburg ist unser Thema. Dann würde ich gerne jetzt auch mal den Fokus auf die Stadt richten. Sie haben eben es schon angesprochen, Oberbillwerder, eines der ambitioniertesten Städtebauprojekte in der Republik, da gibt's ja jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung, wobei interessanterweise die CDU sagt, mit ihr wird es Oberbillwerder nicht geben.
Ja, das ist mir wirklich völlig schleierhaft, wie die CDU da wieder rauskommen will. Denn damit sagt die CDU ja eigentlich, wir wollen auf keinen Fall regieren in Hamburg. Denn für die Sozialdemokraten ist das eine absolute Conditio sine qua non. Ohne Oberbillwerder wird es nicht gehen. Und ich glaube für die Grünen inzwischen auch.
Und für die FDP auch, oder?
Ach, ich glaube, also was Oberbillwerder anbelangt, Da sind wir neigen ja immer so zum Vernunftargument und es fehlen in Hamburg 50.000 Wohnungen.
50.000 Wohnungen, da ist ja Oberbillwerder eher ein Tropfen auf den heißen Stein mit jetzt geplant 6.500 Wohneinheiten.
Aber immerhin und es ist auch, also die FDP-Position zu Oberbillwerder war eigentlich die, ja, Wohnungsbau schon, aber muss das denn so groß sein? Wir hätten es gerne noch ein bisschen kleiner gehabt, weil wir einfach daran glauben, dass sich das organisch entwickelt. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen ganzen Großsiedlungen, die es in Hamburg geht. Wir haben da rausgeholt, was wir rausholen konnten. Das Ganze ist 6 Hektar kleiner geworden und auch 650 Wohneinheiten kleiner geworden. Und wir haben vor allem unseren Schwerpunkt auf die äußere Verkehrserschließung gelegt. Denn das ist bei all diesen Bauprojekten immer das Problem. Es gibt ja so dieses Mantra, Straßen machen Verkehr. Das ist so ein bisschen der Kinderglaube an die Magie der Dinge. Nein, Straßen machen keinen Verkehr, Menschen machen Verkehr. Und wenn ich Wohnungen für 20.000 Leute baue, dann muss ich mich nicht wundern, dass die vorhandenen Straßen und auch der öffentliche Nahverkehr einfach nicht mehr reichen. Und deshalb muss eigentlich die Infrastruktur drumherum, natürlich auch die soziale, Ärzte, Schulen etc. pp., erst gebaut werden und dann die Wohnungen. Und das funktioniert in Hamburg nicht gut. Da müssen wir uns nur den Ostdorfer Born angucken. Wenn die U5 fertig ist, dann haben die 80 Jahre auf die U-Bahn gewartet, die ihnen zum Bau versprochen wurde.
Das heißt, Sie zweifeln auch so ein bisschen an dem Konzept autoarm, weil die Menschen dann doch am Ende ein Auto haben und ein Auto benutzen wollen?
Ja, definitiv. Also gerade in so einer Randlage. Wir sind ja hier nicht in der neuen Mitte Altona, sondern wir
selbst
sind...
Selbst da wollen die Leute eine Garage haben.
Also die Zahlen, da kann ich jetzt ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, die Zahlen sind ganz interessant, es werden ja so Befragungen gemacht und diese Stellplatzquote von 0,3, die kommt tatsächlich hin, solange es sich um nicht mehr als 2-Personen-Haushalte handelt. In dem Moment, wo man 3-Personen-Haushalte hat, da steht der Verdacht im Raum, es könnte eine Familie sein, springt diese Zahl auf 1,6 hoch. Oder fast 1,6. Weil natürlich heutzutage die Lebenshaltungskosten so hoch sind, dass beide arbeiten müssen. Und das in der Regel arbeiten die nicht in der gleichen Firma oder sind Lehrer an der gleichen Schule, sondern müssen in unterschiedliche Richtungen. Und das lässt sich dann eben oft nur mit 2 Autos abbilden.
Sind das Bundesdaten oder Hamburger Daten?
Das ist Hamburg.
Hamburger Daten.
Also das war jetzt zu Neuer Mitte Altona. Mhm.
Ja, das ist ja ganz interessant, weil da hat man ja auch gehofft und da hätte man es ja auch nachvollziehen können, liegt mitten in der Stadt, dass man da das Auto gar nicht zwangsläufig benötigt.
Also wir haben, sind wir wieder bei Oberbillwerder da sehr gekämpft.
Müssen wir das auch eben erklären, nicht jeder hat die Stadt, einen Stadtplan dabei. Das ist ja schon, der Innenstadt-Hamburger würde sagen, J wie D beim Naturschutzgebiet Boberger Niederung in Bergedorfer Marschlanden. Also schon, ja, mittlerer Landweg wäre die U-Bahn-Haltestelle oder S-Bahn-Haltestelle.
Also die S-Bahn-Haltestelle ist tatsächlich à la Möhe. Mhm. Aber mittlerer Landweg ist sozusagen die nächste Richtung Innenstadt dann, ja.
Genau, das war immer so die Haltestelle, wo ich dachte, mittlerer Landweg ist doch nur Land.
Ja,
da kommt dann
aber
ein bisschen
auch nicht
Stadt
mehr
dazu.
Wir haben da die größte Flüchtlingsfolge Unterkunft Deutschlands, glaube ich.
Früher war das so.
Ja.
Das heißt also, die FDP fühlt sich so ein bisschen als, ja, als Stimme der Realpolitik dann in Hamburg, was so Wohnungsbauprojekte betrifft? Zwischen kategorischen Nein und Bauen, Bauen, Bauen?
Das haben Sie jetzt schön gesagt. Also natürlich sind wir für Bauen, Bauen, Bauen. Wir brauchen, ne, 50.000 Wohnungen fehlen. Und deshalb ist für uns ganz wichtig, dass wir die Bedingungen schaffen, unter denen gebaut werden kann. Weil wir haben so ein bisschen, kommt mir das vor, die Logik des rot-grünen Senats ist eben immer teurere Auflagen fürs Klima. Und dann kostet der Quadratmeter inzwischen in der Neuvermietung 21 Euro in Hamburg. Das muss man ja erstmal aus dem Netto haben. Also ich hätte das nicht, um ehrlich zu sein. Und
wobei die Auflagen ja meist in Berlin gemacht werden und nicht unbedingt in Hamburg.
Ja, das ist doch die KfW-Standards, das setzt schon die Stadt fest und das ist auch einer der Hauptkostentreiber. Und dann erschrickt man sich und sagt, oh, das kann sich ja keiner mehr leisten. Ja, dann müssen wir alles fördern. Also in Hamburg haben fast 60% der Bewohner Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Das sind nicht nur Sozialwohnungen, das ist auch der sogenannte zweite Förderweg. Und das finde ich schon bemerkenswert. Was
also
macht
der B-Schein, den früher kaum jemand hatte, den gibt's ja jetzt so nicht mehr, würde heute 60% irgendwie der Bevölkerung
Der tatsächliche B-Schein, das sind unter 30%, aber es gibt dann eben noch den zweiten Förderweg, das ist Wohngeld zum Beispiel. Ne? Und das muss ich sagen, was macht das mit einer Stadtgesellschaft?
60%. Ich finde, man muss diese Zahl nochmal so in den Raum stellen.
Ja.
Das gibt es wahrscheinlich sonst nur in München und ansonsten nicht mehr in der Republik, oder?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es über München gar nicht, aber es könnte gut sein. Wobei, ich habe in München ja selber lange gelebt. Ich hatte keinen. Und wir waren jetzt auch jung und haben gerade eine Familie gegründet und uns kam es auch nicht zu den Ohren raus. Aber vielleicht sind wir auch gar nicht auf die Idee gekommen, aufs Amt zu gehen.
Das ist ja wahrscheinlich bei vielen dieser 60% der Fall. Viele wissen gar nicht, dass sie theoretisch auch Wohngeld beantragen könnten.
Ja, auf jeden Fall finde ich das ganz bemerkenswert, weil das ja was mit einer Stadtgesellschaft macht.
Was macht es denn mit einer Stadtgesellschaft?
Wenn ich 60% der Menschen eigentlich dahin die Botschaft gebe, du schaffst es alleine nicht, du brauchst Zuwendung vom Staat, also dann erziehe ich die Menschen ja zur Unselbstständigkeit. Und was bei dieser ganzen Politik völlig hinten runterfällt, ist Eigentum. Die Lage auf dem Eigentumsmarkt ist inzwischen so, das kann sich wirklich niemand mehr leisten. Und da haben wir unheimlich viele Kostentreiber und der größte davon ist die Grunderwerbsteuer. Und
einer.
Einer, also der größte Batzen in den Kaufnebenkosten. Ne? Und das ist natürlich für junge Familien, also die Chance auf Eigentum und Eigentum selber haben meiner Meinung nach eine ganz wichtige soziale Funktion. Sich anzustrengen, um was auf die Kante zu legen, um sich eine Wohnung kaufen zu können, das ist ein Ansporn, sich anzustrengen. Und wenn ich dann mir hart Eigentum erarbeitet habe, dann pflege ich und behandle ich das natürlich auch ganz anders. Und das prägt auch meinen Umgang mit meiner Umwelt und meinem Umfeld. Das Gegenteil davon ist eben, die ist ja nicht meins. Einstellungen. Und die sehen wir nun wirklich in der Stadt zuhauf. Menschen, die ihren Müll einfach auf die Straße schmeißen, denen das völlig egal ist, die, wo in Wohngebäuden in den Durchgang gepinkelt wird, wo man sich wirklich fragt, wer macht denn sowas? Und deshalb finde ich, Eigentum ist eben nicht nur Besitz als solches, sondern Eigentum verpflichtet ja auch. Und die allermeisten Eigentümer nehmen das auch wahr. Natürlich gibt es da auch schwarze Schafe. Und eben auch Eigentum in allen sozialen Schichten und in allen Lagen. Es muss ja nicht die Villa am Falkenstein sein. Es gibt auch Eigentumswohnungen in Bergedorf West. Das ist nun wirklich irgendwie nichts Besonderes. Aber die Leute, das macht was. Ich habe mir das erarbeitet, ich bin da stolz drauf. Ich halte das für eine Gesellschaft für ganz wichtig.
Wobei da der Punkt ja auch ist, dass viele der klassischen Bauträger, die wir in den letzten Jahren hier in Hamburg aktiv am Markt gesehen haben, inzwischen auch schon abwinken und sagen, wir finden die Käufer gar nicht mehr.
Ja, also der am schlimmsten ist der Einbruch im Immobilienmarkt tatsächlich im Eigentumswohnungsbereich, wo man ja eigentlich denken würde, das wäre vielleicht am ehesten noch möglich, sich eine Wohnung zu kaufen. Und man sieht das auch ganz stark bei den, also es gibt ja in Hamburg den Drittelmix, das heißt ein Drittel gefördert, ein Drittel frei vermietbar, ein Drittel Eigentum. Das ist was die FDP unterstützt, denn es sorgt für eine vernünftige soziale Mischung in den Quartieren. Und das ist jetzt, ich sehe das in Gefahr, denn wir haben, ich sitze ja nun auch im Stadtentwicklungsausschuss und auch andere Kollegen aus anderen Bezirksfraktionen berichten das, dass Investoren, die sich noch vor 2 Jahren mit Händen und Füßen gegen die geförderten Wohnungen gesträubt haben und die irgendwo hinten in der Ecke haben wollten und können wir nicht 2 weniger machen, die wollen heute gerne 80-90% gefördert bauen, weil es da nämlich einen Kredit mit 1% Zinsen gibt. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich, denn dann kommen wir dahin, dass wir eine reine Mieterstadt sind und vor allem eine reine geförderte Mieterstadt. Und das Problem, das wir haben, und das ist eine strukturelle Schieflage, wir verlieren jedes Jahr Netto-Steuerzahler.
Ans Umland.
Und zuziehen tun eher Menschen, die wenig bis gar keine Steuern zahlen. Und das ist ja nicht schwer, sich auszurechnen, dass das sich irgendwann nicht mehr ausgeht. Und deshalb müssen wir unbedingt Anreize schaffen, um die Nettosteuerzahler in der Stadt zu halten.
Dann werden wir jetzt mal konkret. Wie können wir das schaffen? Sie haben einen Punkt angesprochen, das ist die Grunderwerbsteuer. Gut, wenn die jetzt von, sage ich mal, 6,5 ist sie, glaube ich, gerade auf 3,5.
5,5.
Oder reduziert wird, macht das mein Eigentum auch nicht viel, viel günstiger. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Also wir müssen von den hohen Herstellungskosten runter. Das ist einfach diese Wohnungsbaustandard. Also zum einen gibt es eine ganze Reihe Regularien, die einfach über die Jahre so gewachsen sind und die auch einen unglaublichen Aufwand bedeuten, die einfach weg können. Und dann gibt es natürlich die sehr hohen Klimaschutzauflagen. Und das ist, wir sind in Deutschland immer so ein bisschen Opfer unseres eigenen Idealismus. Und Idealismus, das klingt erstmal positiv, aber wenn ich immer die Nonplusultra-Lösung will, also es gibt in der Wirtschaft die sogenannte 80-20-Regel. Ne? Ich gebe für die ersten 80%, die ich für ein Produkt ausgebe, genauso viel gebe ich nochmal für die zweiten, die letzten 20% aus. Wenn ich mir diese letzten 20% also spare und mich mit 80% zufrieden gebe, dann habe ich A, unheimlich Geld gespart und B, wäre es ja, also gerade wenn wir uns jetzt in Hamburg auch den Bestand angucken, wenn ich alle Häuser zu 80% saniert habe, habe ich ja viel mehr fürs Klima gewonnen, als wenn ich 10% auf 100% baue. Und ich glaube, wir müssen da einfach pragmatischer werden und unsere Standards so ein bisschen der Realität anpassen. Weil das ist ja kein Wünsch dir was. Es muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Und das kann 21 Euro den Quadratmeter, das kann niemand mehr bezahlen. Und das liegt sicherlich zum Teil an den Bodenpreisen, keine Frage. Das ist natürlich durch die Niedrigzinspolitik der EZB befeuert worden. Aber eben nicht nur. Es sind die Herstellungskosten, die so wahnsinnig hoch sind.
Auch die Energiepreise, die natürlich sich direkt niederschlagen in den Rohstoffen, in den Baurohstoffen. Nun haben wir natürlich in der Großstadt auch noch das Problem, dass wir jetzt nicht unbegrenzt Platz und Land haben. Über Oberbillwerda haben wir eben gesprochen. Wo sollen denn die 50.000 Wohneinheiten, die fehlen, gebaut werden? Im Hafen?
Das ist... Es ist schön, dass Sie darauf hinweisen. Also das ist natürlich sicherlich was, was gerade, so wie ich das wahrnehme, die SPD im Senat sehr im Blick hat. Und da müssen wir uns natürlich ganz klar entscheiden, wollen wir, und das ist, glaube ich, das, was die Menschen, die den Wohnungsbau in den Vordergrund stellen, so ein bisschen sehen, wollen wir den Weg von London gehen und dann eben Canary Wharf haben? Und eigentlich gar keinen funktionierenden Hafen mehr, sondern nur noch schöne Wasserlagen. Oder sagen wir, wir wollen einen lebensfähigen Hafen erhalten. Ich wäre da ehrlich gesagt für Letzteres.
Dann haben wir aber das Problem, dass wir nicht unbegrenzt Platz haben für diese neuen Wohneinheiten.
Ja, das ist sicher richtig. Also das ist auch zum Beispiel was, was ich, also die CDU sagt ja immer, nachverdichten im Bestand.
Was auch nicht das so einfach ist, weil jeden Innenhof, den sie bebauen wollen, natürlich die Anwohner auf die Barrikaden treibt.
Es ist grundsätzlich nicht falsch, aber damit schaffen wir keine 50.000 Wohnungen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube schon, dass wir die Flächen in Hamburg auch noch haben. Wir haben da natürlich, also es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht komplett zubetonieren. Das Ganze muss ja auch noch lebenswert bleiben. Insofern brauchen wir schon auch Grünräume und wir brauchen die Luftkorridore. Das ist ja eine relativ komplexe Sache, wie so die Schneisen um Hamburg rum, damit eben Frischluft in die Stadt kommt. Aber da haben wir natürlich einen Umweltsenator, der irgendwie jede ehemalige Industriefläche, auf der sich postindustrielle Spontanvegetation gebildet hat, sprich da ist ein bisschen Röhricht gewachsen, dann zu einem Biotop erklärt und sagt, hier darf überhaupt keine Entwicklung mehr stattfinden. Das finde ich in einem Stadtstaat ein bisschen schwierig. Und ich wohne am Stadtrand, weil ich es gerne grün habe. Es ist jetzt nicht so, dass Umweltschutz mir fremd wäre und die Belange sind wichtig. Aber in der Stadtentwicklung ausschließlich darauf zu gucken, halte ich für einen Fehler.
Aber am Stadtrand wollen wir witzigerweise auch gar nicht so viel Wohnungen bauen, weil wir dann ja wieder das Problem haben, dass wir Verkehre erzeugen. Also so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die wir gerade hier besprechen.
Ja, wenn es so einfach wäre, dann würden wir auch in einer Badewanne voll Geld liegen und uns mit Blattgold pudern. Natürlich, also es gibt nicht die eine Lösung. Und was Sie gerade angesprochen haben, ist völlig richtig. Deshalb muss die Stadtentwicklung konzentriert sich ja immer sehr stark auf die City. Weil das ist das, was wir als Stadt erleben und als Stadt empfinden. Aber wenn wir kluge Stadtentwicklung machen wollen, dann müssen wir eigentlich sogar in der Metropolregion denken. Denn wir haben in der Metropolregion leben 3,5 Millionen Menschen, in Hamburg knappe 2. Also das ist die Mehrheit und es sind natürlich diese Pendlerverkehre. Und deshalb ist auch die verkehrliche Erschließung der Metropolregion so wichtig. Und da habe ich, Sie hatten es mit Herrn Kienscherf ja neulich schon, da müsste ich sagen, da wäre mein Vorschlag, man sollte tatsächlich mal wieder über die gute alte Straßenbahn nachdenken. Und zwar nicht in erster Linie.
Also die FDP möchte die Stadtbahn wieder einführen.
Nee, genau nicht.
Wieder einführen, sondern
nee, genau
einführen.
Nicht. Die Stadtbahn wollen wir nämlich nicht. Also wir wollen die Stadtbahn, wir wollen nicht ein schienengebundenes oberirdisches Verkehrssystem statt U-Bahn. Das ist Quatsch. Das bilden die Kapazitäten auch nicht ab. Aber gerade was die CO2-Bilanz im Verkehrssektor anbelangt, da haben wir die negativste Bilanz in der Schwammstruktur des Speckgürtels. Und so ein bisschen ist das wie, als damals die Eisenbahn entstanden ist. Da gab es ja auch in Berlin einen Hamburger Bahnhof und in Hamburg einen Berliner Bahnhof. Und wenn man auf den vielbefahrenen Strecken eine Tram baut und man muss sich ein bisschen davon lösen, also es hat sich sehr, sehr viel getan in diesem Bereich. Das ist nicht mehr die olle, schwere Bimmeltram. Man braucht auch über weite Strecken oder bei vielen Systemen überhaupt keine Oberleitung mehr, weil man es entweder mit einer Stromschiene macht oder es gibt sogar welche, die laden an den Stationen. Also da hat sich unheimlich viel getan. Und es hat auch psychologisch einen ganz anderen Faktor, so ein schienengebundenes System, weil das Bahnhöfe sind. Und Bahnhöfe gelten als Orientierungspunkt. Also alle ÖPNV-Nutzer, ich zähle mich dazu, die ich kenne, vermeiden es wie der Teufel das Weihwasser, den Bus zu nehmen. Niemand mag Busse, aber alle lieben die Bahn. Und da muss man auch ein bisschen mit, ne, der Mensch ist ja nicht nur Ratio, da muss man auch ein bisschen mitspielen. Und wir könnten uns das einfach vorstellen, ob das Hamburg.
Wo denn zum Beispiel?
Also zum Beispiel von Bergedorf an den, ich sag mal, grob. Sehr grob gedacht, ne? Es gibt ja jetzt hier noch keine Studie und ich bin kein Verkehrsplaner. Das macht außerhalb des Rings 2 Sinn, meiner Ansicht nach. Und wenn man zum Beispiel die ehemalige.
Aber Richtung Innenstadt. Also das heißt.
Natürlich, dass man es ans Innenstadtsystem anschließt, ne? Mhm. Aber zum Beispiel die Buslinie 5, daraus nach Stalshoop. Da wollen sie ja jetzt eine Busbeschleunigung machen. Jetzt muss man sagen, eine Busbeschleunigung nach meinem Kenntnisstand nimmt sogar mehr Straßenraum weg als eine Straßenbahn. Man hat auch, wenn man erstmal so, also ich rational, es soll ja bezahlbar sein. Ja, das heißt, erstmal ausprobieren. Und wenn eine Straßenbahn hat sich dann auch innerhalb von 30 Jahren amortisiert, wenn das dann wirklich nicht funktioniert oder man baut dann doch eine U-Bahn, dann kann man die auch wieder abreißen. Das ist nicht so schlimm. Das ist im Betrieb ein bisschen teurer, wenn man kein Netz baut. Aber man hat natürlich auch nicht so viele Leerfahrten, weil wie viele Busse und Straßenbahnen sind unterwegs, nur weil sie jetzt nach Hause ins Depot fahren wollen, um zu schlafen. Ne? Und gerade die Strecke, also die U2, die Verlängerung der U2 nach Bergedorf, die werde ich nicht mehr erleben. Aber von Bergedorf ran ans Innenstadtnetz, da liegen auch teilweise noch alte Gleise, die man nutzen kann, was dann auch eine nördliche Erschließung von Oberbillwerder möglich machen würde. Das denke ich, sollte man auf jeden Fall mal eine Machbarkeitsstudie machen. Und das fordern wir auch in unserem Wahlprogramm, also in Bergedorf jetzt, ne? Aber auch in unserem Bezirkswahlprogramm. Wir können ja nicht, ist doch unglaubwürdig, wir sagen immer Technologieoffenheit und schließen dann ein Verkehrssystem kategorisch aus, das ist doch Quatsch.
Ja, Hamburg war ja in der Vergangenheit nicht technologieoffen, weil es durfte ja keine Stadt und keine Straßenbahn geben.
Deshalb hat mich ja die Bemerkung von Herrn Kienscherf auch so verwundert, weil ich habe die SPD eigentlich immer als harte Straßenbahngegner. Also ich sage immer, don't call it Straßenbahn, wir sagen Light Rail oder schienengebundener oberirdischer ÖPNV. Aber im Grunde genommen, es ist halt eine Straßenbahn, da weiß jeder, was damit gemeint ist.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde und es wirkt so ein bisschen wie ein rot-gelbes Liebeswerben, was ich da so höre. Ist das eine Option für die Zeit nach 2025, wenn denn die FDP überhaupt reinkommt in die Bürgerschaft?
Also ich bin da koalitionsoffen, so wie ich technologieoffen bin. Aber so wie sich die CDU hier in Hamburg positioniert hat, wir hatten es ja am Anfang einmal kurz, sehe ich das nicht. Also solange es nicht für Schwarz-Gelb alleine reichen würde und das halte ich für unrealistisch. Liebesverben würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind schon eine eigenständige Partei und ich unterscheide mich sehr stark von den Sozialdemokraten in meinen Auffassungen, was zum Beispiel Wohnungsbau anbelangt. Ich glaube aber, dass die SPD in Hamburg eine staatstragende Partei ist und wenn ich mir die Machtarithmetik in der Stadt so angucke, dann ist es das Wahrscheinlichste, ne? Dass es zum Beispiel eine Deutschlandkoalition gibt. Das gibt's ja in Hamburg Mitte schon. Ich nehme nur ganz stark wahr, die Grünen und die SPD, die haben wirklich die Schnauze voll voneinander. Die wollen nicht mehr. Das merke ich immer daran, wie nett die zu mir sind. Ja,
weil sie irgendwie netter geworden also ach,
viel
Monaten.
Netter. Also was man da so umgarnt wird, ach wir beide und wir doch immer so schön. Und das ist ja eine sehr komfortable Situation. Dann kann ich mir das ja aussuchen. Und letztendlich, das muss man nach der Wahl gucken. Man muss ja auch immer im Blick haben, was ist das Beste für die Stadt. Es geht ja also natürlich, also ich würde immer sagen, erst das Land, dann die Partei. Natürlich ist mir meine Partei wichtig, aber nicht auf Däubel komm raus. Wer in die Politik geht, will gestalten und will was Gutes für seine Stadt und für sein Land tun. Und deshalb finde ich so Koalitionsfragen zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen schwierig. Also es gibt starke Kräfte in meiner Partei, die wollen, dass man sich vorfestlegt. Ich halte das auch für unklug. Die Leute sollen doch die Liberalen wählen. Und dann gucken wir mal, was wir draus machen mit den Stimmen, die wir bekommen haben. Aber regieren um des Regierens Willens, das war noch nie mein Ansatz. Also ich bin ja quasi überrascht worden vom Regieren müssen, ja, in Bergedorf.
Es gibt an den Elbbrücken quasi eine Art Wahlwerbeturm für vielleicht die Oppositionsparteien, denn da hat sich ja Rot-Grün nicht mit Ruhm bekleckert, was den Elbtower betrifft. Oder ist das einfach Pech gewesen im Rahmen der Immobilienkrise?
Na, also das glaube ich nicht. Aber ich muss, also als erstmal möchte ich zum Elbtower sagen, ich finde es wirklich wahnsinnig schade. Das ist wirklich traurig für die Stadt. Ich radel da ja oft längs und dieser kühne Schwung Richtung Elbe hoch, auch wenn es jetzt nur so ein Stumpen ist, man kann das schon erahnen. Und mir gefällt das schon ganz gut, muss ich persönlich sagen. Und es ist natürlich ein ganz fatales Signal. Also wenn das jetzt dazu führt, dass wir in der Stadtentwicklung nie wieder etwas wagen, und nur noch, das ist das Haus vom Nikolaus bauen, das fände ich ganz schlimm. Und natürlich gibt es da einen großen Aufklärungsbedarf. Es ist uns allen völlig schleierhaft und ich hoffe, wir sind irgendwann klüger, warum ausgerechnet Benko, gegen den ja damals schon Verfahren lief, wo alle gesagt haben, das ist ein Windhund, dass ausgerechnet der den Zuschlag gekriegt hat. Und ich finde es auch ganz bezeichnend, dass die CDU sich nicht für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzt. Denn die Aufklärung ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Transparenz zu schaffen, damit so etwas nicht wieder passiert. Und solche Vergabeverfahren müssen einfach transparenter werden. Das ist das eine, was wir für die Zukunft brauchen. Aber was wir ganz dringend für die Zukunft brauchen, ist, das darf nicht passieren, dass wir da jetzt 10 Jahre lang einen faulen Zahn als Eingang zu unserer Stadt haben. Das ist schlicht und ergreifend peinlich.
Aber was soll die Stadt machen?
Also unsere Forderung wäre jetzt, also es darf natürlich nicht sein, dass es ähnlich wie bei der Elfi jetzt wieder der Steuerzahler einspringt. Ja, die Lektion haben wir ja nur einmal schon gelernt. Wir fordern ein Expertenkonsortium von allen Stakeholdern, die es in der Stadt gibt, die mit Stadtentwicklung zu tun haben, Architekten, aber natürlich auch Investoren, die großen alten Hamburger Firmen. Und dass man sich da, und das wäre sinnvoll, wenn der Senat das anzetteln würde sozusagen und einladen würde dazu, dass man da eine Krisensitzung macht und berät, wie man diese Kuh vom Eis gibt. Denn, also was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen, ein Investor, der da ein paar Millionen verliert, das tut weh, aber das ist nur Geld. Aber da hängen ja unzählige Handwerker und Gewerke dran und für die ist das eine Vernichtung ihrer Existenz. Und da muss ich sagen, da dreht sich mir das wirklich den Magen um. Also wenn Existenzen vernichtet werden, ja, und in der Regel in Insolvenzverfahren sind das die Letzten, an die gedacht wird. Und insofern wäre das schon, also für alle Bereiche der Stadt wäre das wahnsinnig wichtig, dass dieses Projekt irgendwie wieder auf oder ganz schnell abgerissen wird. Aber dass das da so stehen bleibt über Jahrzehnte, das ist wirklich ganz schlecht für Hamburg.
Letzte Frage, weil wir müssen leider schon zum Ende kommen. Es ist im Wahlkampf immer so, dass die Parteien gerne ein Innenstadtkonzept präsentieren mit neuen Ideen.
Ja.
Was denkt denn die FDP über ein Innenstadtkonzept?
Hey, das, was uns alle im Moment natürlich wahnsinnig umtreibt, ist die Verbindungsachse vom Hauptbahnhof bis in die Hafencity. Am Hauptbahnhof haben wir 5,5 Millionen Besucher, die wollen wir natürlich in der Stadt haben. Und so wie das Entree in die Mönckebergstraße im Moment aussieht, kommen die da nicht rein. Da stehen zwei leere Kaufhäuser. Das sind die klassischen Ankermieter, die jetzt weggebrochen sind. Und insofern müssen wir die Mönckebergstraße neu erfinden. Ich glaube, wir müssen uns dringend von der Vorstellung verabschieden, dass der Einzelhandel schon von sich aus dafür sorgt, dass da Leben in der Stadt ist. Die Zeiten sind vorbei. Und wir möchten die Mönckebergstraße gerne zu einer Schlemmer- und Flaniermeile machen. Wer am Bahnhof ankommt, hat vielleicht Hunger, sehr wahrscheinlich nach einer langen Reise. Und zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass eine Lösung für die beiden Ankermieter da gefunden wird. Ein Markthallenkonzept können wir uns da sehr gut vorstellen. In einem der beiden Gebäude. Was auch Frequenz in die Innenstadt bringt, ist ein Indoor-Spielplatz. Da kommen nämlich Familien, ist ähnlich wie Bücherhallen, die bringen auch Frequenz. Und dann so ein bisschen wie die La Rambla in Barcelona, das ist ja auch vom Hauptbahnhof die Verbindung. Da haben wir eine große, breite Flaniermeile mit großen also in Barcelona braucht man das nicht, in Hamburg schon, damit man auch bei Schiedwetter Kaffeehaus-Flair haben kann, Pavillons und dass man da ein Festival macht einmal im Jahr, wo man wirklich, also nicht so eine Foodtruck-Geschichte, sondern wirklich, wo man Spitzengastronomie auch nach Hamburg bringt. Das könnten wir uns sehr gut vorstellen. In Hafencity und Mönckebergstraße sollen sich idealerweise ergänzen und nicht gegenseitig die Konkurrenz machen. Es zeigt aber ganz klar, Einkaufslagen überleben nur, wenn sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und man muss leider sagen, eine Straße ähnlich wie die Mönckebergstraße gibt es in jeder europäischen Hauptstadt. Das wird besonders am Rathausplatz, aber davor sind das funktionale Protzbauten um die Jahrhundertwende. Und da muss man eben irgendwas, wir müssen es zu etwas Besonderem machen. Am Hafen, da hat man den Hafen, da gehen die Leute eh hin, das ist toll, das ist super für Touristen. Aber diese Achse wieder zu beleben, das wird ganz wichtig. Gibt's ja auch schon Wettbewerbsverfahren. Hatten Sie jetzt ja auch gerade einen sehr interessanten Architekten da, der Stege aufs Nikolaifleet legen will. Das finde ich eine super spannende Idee. Ich habe in Bergedorf vor 4 Jahren mal was Ähnliches eingebracht, hat die Verwaltung mich ausgelacht. Aber wir haben ein Platzproblem, sagten sie ja. Und auf dem Wasser haben wir noch ein bisschen Platz, denn so viele Kähne werden da nicht mehr entladen. Das kann man nutzen.
Ja, dafür machen wir den Podcast Was wird aus Hamburg, damit Ideen in die Debatte kommen. Frau Jakobsen, vielen Dank für Ihre Zeit und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Was wird aus Hamburg?
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.